Hallo und herzlich willkommen zur
Ja, sechsten.
sechsten Folge von US-Wahlgelaber.
Sehr smooth.
Ja, immer.
Ja, worum geht's denn heute? Hat dieser Podcast jetzt nach der Wahl überhaupt noch eine Existenzberechtigung?
Das ist eine sehr gute Frage und also eine sehr gute Frage und eine zumindest provokante Frage, würde ich sagen. Also zunächst, ja. Wir haben noch ein paar Folgen, wir hauen noch ein paar Folgen raus. Vor allem bringen wir euch, wie versprochen, noch Samuel Schubert zur geopolitischen Position der Vereinigten Staaten.
Fix, von dem haben wir ja erst das Go bekommen, also haben wir das auch noch raus. Auch wenn es vielleicht nicht mehr top aktuell ist. Aber ja.
Genau, aber nicht heute. Also ich habe euch gerade erfolgreich falsche Hoffnungen gemacht, auch wenn das, glaube ich, trotzdem eine gute Folge wird. Auch, wie gesagt, wenn ein bisschen veraltet, aber wir haben es, also bringen wir es euch wieder irgendwann.
Ja, definitiv hörenswert, muss man sagen, trotz allem. Aber heute reden wir mit jemand anderem, nämlich mit deinem Chef, Patrick Swanson von der Zeit im Bild.
Ja, genau. Patrick hat ja vor der Wahl, also vor der US-Wahl, einen Roadtrip durch einige Swing States gemacht und ist als Journalist auch in der Wahlnacht vor dem Weißen Haus gestanden.
Ja, also ich habe mir die Reportage auch schon angesehen. Sie dauert auch nur 11 Minuten, damit die Aufmerksamkeitsspanne der Social-Media-Benutzer nicht überstrapaziert wird. Und er hat wirklich vom ländlichen Trumpland bis zu den Gegenden, in denen Black Lives Matter demonstriert hat, alles abgeklappert. Deswegen gibt es von mir definitiv eine Sehempfehlung.
Ja, und ich empfehle, dass ihr trotzdem auch das Interview hört, weil es ist doch recht interessant. Davor labern wir jetzt mal noch ganz kurz, nämlich Biden ist ja jetzt echt fix, alle Staaten haben ausgezählt.
Ja, es hat ja auch nur 10 Tage gedauert, aber lieber langsam als falsch, I guess. Und falsch war es sicher nicht, weil weder die OECD noch die Wahlbehörden selbst haben Unregelmäßigkeiten entdeckt.
Ja, Trump aber schon.
Ja, der schon, aber seine Anwälte schaffen es trotzdem nicht, Beweise vor Gericht zu präsentieren, also handfeste Beweise zumindest. Schaut also schlecht aus für ihn, aber ja, er wird schon noch den ein oder anderen Bundesstaat neu auszählen lassen können.
Ja, es wird ihm halt wenig bringen, wenn er so weit hinten ist. Und vor allem kann er ja nicht in jedem Bundesstaat einfach so eine Neuauszählung beantragen.
Eben, damit ist Biden jetzt wohl endgültig Präsident.
Ja, wobei die Amtsübergabe ist ja erst am 20. Jänner.
Ja, das ist eigentlich noch ja, 2,5 Monate bis dahin. Wie schaut es denn bis dahin? Wie geht es denn dann bis dahin weiter eigentlich?
Ja, naja, also erstens, keine Ahnung, Trump ist Präsident, also vielleicht passiert 2020 doch noch irgendwie ein Atomkrieg. Aber aus Bidens Sicht, er ist President-elect, also er ist gewählter Präsident und kann als solcher eben recht wenig machen, außer sich auf die Amtsübergabe vorzubereiten.
Ja, bei der Late-Night-Show mit Stephen Colbert hat es geheißen, dass ausländische Staatschefs Ex-Obama-Beamte fragen nach Kontaktdaten, um Biden zu gratulieren, weil es immer noch keinen offiziellen Kanal zu ihm gibt, weil im Weißen Haus diese eben blockiert werden.
Ja, also es sind da recht bizarre Zustände momentan. Normalerweise gibt es da recht schnell Teams, die die Amtsübergabe vorbereiten. Da werden eben neue Beamte eingeschult, wichtige Positionen besetzt und so weiter. Das geht aber logischerweise nur, wenn der Präsident die Wahl anerkennt, was Trump eben immer noch nicht tut. Und deswegen gilt eben für Biden jetzt genau das zu tun, was wir jetzt alle schon recht gut können, und zwar warten. Einfach
Ja.
warten auf den Präsidenten.
Ja, aber abgesehen davon, vielleicht hat Biden sowieso kein Handy, sondern nur ein Faxgerät daheim, über das man ihm gratulieren könnte.
Ja, weil er alt ist. Good one.
Ja, danke. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, genug gelabert. Wie siehst du das?
Ja. Ja, es gibt sonst eigentlich auch nicht viel zu bequatschen. Lockdown Blues eben.
Eben, also hauen wir uns gleich ins Interview mit Patrick Swanson und zu seinen Eindrücken in den USA.
Mikrofon läuft. Kannst du dich vielleicht einfach nur ganz kurz mal vorstellen?
Mein Name ist Patrick Swanson, ich arbeite bei der Zeit im Bild im ORF und leite da das Social Media Team. Wir machen die ZIP 100, die ZIP auf Facebook, die ZIP Instagram Seite und ich war jetzt die letzten 2,5 Wochen in den USA und habe über die Wahl berichtet.
Ja, und was hast du da genau gemacht in den USA?
Die erste Woche davon war ein Roadtrip, den ich gemacht habe, gemeinsam mit unserem ORF-Korrespondenten Christoph Kohl. durch die Swing States, also einige der wahlentscheidenden Swing States. Wir haben begonnen in Minnesota, in der Stadt Minneapolis. Das ist die Stadt, in der George Floyd getötet worden ist im Mai von einem Polizisten. Und sind dann gefahren durch Wisconsin, Illinois, das ist kein Swing State, aber da waren wir auch, Michigan, Ohio, Pennsylvania bis nach Washington D.C. zurück.
Bleiben wir bei diesem Roadtrip kurz. Was ich so mitbekommen habe, war die Idee, ja, da auch irgendwie die Leute kennenzulernen, die dort leben, die wählen. Was hat sich da besonders eingeprägt? Was ist da das, was bei dir sozusagen am stärksten hängen geblieben ist?
Genau, die Idee des Roadtrips war im Grunde eine journalistische. Wir haben gesagt, wir berichten in unserer US-Berichterstattung ganz viel über Joe Biden, über Donald Trump. Und was man da sieht, sind zwei Männer, die gehen an ein Podium, sie halten ihre Wahlkampfrede, man sieht die Supporter. Und das ist es so ziemlich. Aber eine Wahl ist mehr. Eine Wahl in den USA vor allem ist viel mehr. Und wir wollten die Menschen zeigen, die die Wahl eigentlich entscheiden. Nämlich die Wählerinnen und Wähler in den USA und vor allem die Menschen in diesen Swing States, weil ja das Wahlsystem so besonders ist. Und nicht jede Stimme ist gleich viel wert in diesem Sinn. Und deswegen wollten wir genau diese Staaten anschauen und die Menschen in diesen Staaten und was sie von den Kandidaten halten. Und man kommt dann drauf, viel, was man entdeckt, hat mit der europäischen Perspektive auf amerikanische Politik wenig zu tun. Nicht nur die europäische Perspektive, auch wenn man einen Urlaub machen würde in New York zum Beispiel, das machen ja auch viele Österreicherinnen und Österreicher, die sind eine Woche in New York und glauben dann, das sind die USA. Aber es stimmt nicht. Die USA sind ein riesiges Land und jeder Bundesstaat, in denen wir jetzt waren, die sind auch alle unterschiedlich und die Menschen sind unterschiedlich und die Themen im Wahlkampf sind unterschiedliche. Und die Hoffnung war, dass man so ein breiteres Bild bekommt von dieser Wahl und worum es eigentlich geht.
Das gemeint, es waren unterschiedliche Themen, quasi von Person zu Person unterschiedlich, aber was waren das dann für Themen?
Genau, also beginnen wir in Minneapolis, da eben ging es um George Floyd, um Black Lives Matter, um die Proteste und natürlich kommt es auch darauf an, was wir uns anschauen wollen. Dort haben wir uns eben angeschaut, wie der systemische Rassismus in den USA sich auswirkt, was diese Proteste für Auswirkungen gehabt haben und haben auch mit vielen Aktivisten gesprochen darüber, was sie jetzt über die Trump-Regierung sagen und was sie sich von einer nächsten, möglicherweise Biden-Regierung erhoffen. Was rausgekommen ist natürlich, die sind extrem unzufrieden mit der Trump-Regierung, die finden das schrecklich, sie halten auch ihn für einen Rassisten. Und die hoffen natürlich jetzt in der Biden-Regierung auf Besserung, was das angeht. Was man da aber ganz oft hört von denen ist, another old white man. Also die hätten sich auch einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin gewünscht, vielleicht einen Jüngeren, vielleicht einen Afroamerikaner, was auch immer.
Biden ist jetzt. Ich kurz unterbrechen, ja. Aber weil du sagst, jüngere Kandidaten, vielleicht eine Afroamerikanerin, zieht in dem Fall Kamala Harris?
Ja, also das hat man schon teilweise mitbekommen. Das finden die gut, dass die auf dem Ticket ist als Vizepräsidentin. Aber Kamala Harris hat da ein bisschen eine komplizierte Geschichte, weil sie ja in Kalifornien Attorney General, glaube ich, war. Wenn ich es jetzt nicht falsch sage. Aber sie war in Kalifornien im Ermittlungsapparat jedenfalls involviert und hat da ein relativ restriktives Vorgehen gehabt. Und da gibt es jetzt auch diesen Slogan, Kamala is a cop. Also, dass sie sozusagen auf der Seite der Polizei steht. Und deswegen ist sie auch umstritten, auch bei Black Lives Matter Aktivisten.
Okay. Das heißt, okay, Joe Biden war vielleicht nicht für alle sozusagen der Wunschkandidat, aber halt vielleicht das geringere Übel. Umgekehrt, du warst dann eben auch in weniger demokratischen Distrikten unterwegs. Was waren denn so die Gründe, Trump zu wählen?
Ja, also um sozusagen den Bogen zu machen, ich bin aus Österreich in die USA gefahren und bin eigentlich davon ausgegangen, auf Basis der Umfragen, die es ja gab, das ist eine klare Sache für Joe Biden. Der war in den Umfragen teilweise 10% vorn. Es hat alles danach ausgesehen, als würde das eigentlich langweilig werden. Im Sinne von, wir wissen, wer die Wahl gewinnt. Und im Zuge des Roadtrips bin ich dann eigentlich von Tag zu Tag unsicherer geworden, weil, wie du sagst, wir haben niemand getroffen, der von Joe Biden begeistert war. Niemand. Literally nobody. Es gab die Demokraten, die haben gesagt, wir werden den schon wählen, weil wir hassen Trump. Aber Biden, meh. Also, geht schon. Und da bin ich dann zunehmend ins Grübeln gekommen. Und ganz anders ist es eben bei dem, was du jetzt ansprichst, nämlich die Trump-Anhänger. Die sind Feuer und Flamme für ihren Präsidenten. Sie lieben Trump. Sie glauben, er ist das Beste, was die Politik der letzten 100 Jahre hervorgebracht hat. Aus unterschiedlichen Gründen. Das größte Wahlmotiv, das wir gehört haben, das war zum Beispiel bei einem Farmer, den wir in Wisconsin besucht haben. Da ging es um die Wirtschaft. Der hat gesagt, ich bin Farmer hier seit vielen Jahrzehnten. Die Obama-Regierung wollte mich einschränken. Regulierung, alles Mögliche. Und jetzt sind wir wieder freigesetzt. Wir können wieder wirtschaften, so wie wir uns das vorstellen. Weniger Auflagen. Das war der Grund, warum er Trump wählt. Und der war interessant, weil zum Beispiel der hasst die Tweets. Er wünscht sich, Trump würde nicht twittern. Aber das ist nicht so, das hält ihn nicht davon ab, ihn zu wählen. Am Ende wählt er aus einem gewissen Eigeninteresse heraus dann doch Trump. Und die Wirtschaft ist ein Punkt, den wir öfter gehört haben. Es war auch, wenn man CNN dann angeschaut hat, in den letzten Tagen das größte Wahlmotiv für Republikaner, die Wirtschaft. Andere Wahlmotive sind dann so atmosphärisch eher. Da geht es darum, Trump spricht wie einer von uns. Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Er ist nicht so politically correct. Solche Dinge kommen auch vor. Und da geht es lustigerweise dann zum Beispiel darum, dass sie sagen, die Politiker lügen alle, nur Trump nicht. Bizarr, weil wir ja wissen, Trump hat zehntausende falsche Behauptungen aufgestellt in den letzten 4 Jahren. Aber das ist der Grund, warum sie ihn wählen. Sie haben das Gefühl, er lügt sie nicht an.
Also ja, über 20.000, glaube ich, sind dokumentiert, öffentliche Falschaussagen von Donald Trump. Und du hast es schon beschrieben, sozusagen im Laufe deines Roadtrips sozusagen ist die Wahl für dich knapper und knapper geworden. Du warst dann ja auch vor dem Weißen Haus, hast während der Wahlnacht vor dem Weißen Haus berichtet. Knapper als da ging es ja gar nicht, weil es gab kein Ergebnis. Wie war das so als Journalist wirklich vor dem Weißen Haus in dieser Situation, die Wahlnacht, jetzt sollte eigentlich eine Entscheidung irgendwann kommen?
Das war interessant. Meine Erinnerung an die Wahlnacht ist jetzt als erstes ein Gefühl von Déjà-vu. Weil die ersten Stunden der Wahlnacht so ausgesehen haben, als würde Trump es wieder schaffen. Und es hat sich ganz stark für mich nach 2016 angefühlt, nach diesem Gefühl, die Umfragen haben die Demokraten vorn, dann kommen die Ergebnisse und die echten Ergebnisse sind, die Amerikaner wählen Trump. Und das war deswegen so, vor allem weil Florida relativ früh klar war, dass er Florida gewinnt und da haben viele gedacht, das wird vielleicht knapp. Das war nicht so. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren wir vor dem Weißen Haus und dort waren viele Demonstranten, viele auch Black Lives Matter Demonstranten, weil dieser Platz vor dem Weißen Haus heißt Black Lives Matter Plaza, weil da im Sommer schon die Demonstrationen waren. Und das heißt, da sind Trump-kritische Menschen eher. Und bei denen hat man gemerkt im Laufe der Stunden, wie sie von so freudvoller Volksfeststimmung eher zu einer Art Wut übergegangen sind. So eine Wut, jetzt passiert das schon wieder. Und das ist dann nie sehr dramatisch geworden, aber es hat sich schon, es war nicht mehr so freudvoll mit der Zeit. Und als Reporter ist es natürlich wahnsinnig schwierig, weil man in einer Unsicherheit dort festhängt. Man kann nicht sagen, wer gewonnen hat. Man kann auch nicht gut einschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Noch dazu, in Washington war ja die Anspannung wirklich groß. Da war großräumig, waren Straßenzüge, die Geschäfte verbarrikadiert. Rund ums Weiße Haus, aber auch in anderen Stadtvierteln. Da hat es hunderte Meter lang hat man nur so Holzbarrikaden vor den Häusern gesehen, weil die wirklich Angst gehabt haben, dass große Demonstrationen sein werden und dann hauen die Geschäfte zusammen. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber die Anspannung war spürbar. Und so war eben auch in diesen Stunden vor dem Weißen Haus die Anspannung spürbar und das unsichere Wahlergebnis macht das natürlich noch schlimmer, weil niemand weiß, wie geht es jetzt weiter.
Ich hatte das Gefühl, als einmal zu dir geschalten wurde, da war es dann irgendwie ein bisschen lauter, du hast doch die Frage einmal nicht verstanden, weil es eben offensichtlich lauter um dich herum geworden ist. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dass du jetzt gerade wirklich aufpassen musst, was du sagst, weil wenn du jetzt sagst, quasi es kommt hier zu Konflikten oder was auch immer und das stimmt nicht ganz, sondern es ist einfach nur gerade ein Jubel oder ein Wutschrei oder was auch immer, dass du sozusagen in einer sehr, sehr schwierigen Situation als Reporter in dieser Spannungslage drin warst. Hast du das quasi auch gespürt oder war sozusagen das Adrenalin, hat es sozusagen eh alles übertönt?
Es war, dieser Einstieg war eben da, wo es von diesem Volksfest hin zu eher einer Demo übergegangen ist. Das war jetzt aber nicht so, dass man das Gefühl hatte, hier wird es jetzt gleich gewalttätig oder so. Also ich habe jetzt keine Angst gehabt selber. Es ist nur lauter geworden und natürlich, das ist schon beeindruckend, auf einmal ist man umkreist von US-Polizei. Hunderte Polizisten stehen auf einmal um dich rum. Du merkst schon, die Stimmung wird eine andere. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das kippt jetzt sehr oder so. Das war es nicht, das war eher so, wow, jetzt ist es sehr schnell anders geworden. Und was ich gesagt habe, dann war, glaube ich, die Situation ist unübersichtlich, wir müssen sehen, wie es jetzt weitergeht. Und das hat, glaube ich, sich dann auch bewahrheitet, was passiert ist. Das ist dann noch so ein bisschen weitergegangen. Es gab dann immer so kleine Protestgruppen, die irgendwo hingegangen sind, aber es ist dann nie eskaliert.
Und wie haben dann die nächsten Tage für dich ausgeschaut? Du warst in den USA, du warst als Reporter vom ORF vor Ort, aber es gab eigentlich nichts zu berichten. Es war halt primär Warten auf ein Wahlergebnis.
Ja, wir waren dann weiter. Ich war in Washington auch fast jeden Tag vor dem Weißen Haus. Aber was wir getan haben, so wie der Rest der USA und Teile und ja, schon ein Teil der Rest der Welt, wir haben halt CNN geschaut und gewartet und andere auch, weil man ja wissen will, was die unterschiedlichen Sender sagen, aber hauptsächlich CNN und gewartet auf ein Wahlergebnis. Und das hat sich ja endlos gezogen. Das ist ja, am Samstag war das Wahlergebnis, am Dienstag war die Wahl. Also 4 Tage sozusagen in Limbo. Und ich habe eigentlich, also am Freitag, am Tag vor dem Wahlergebnis, habe ich gedacht, jetzt wäre es langsam wirklich soweit. Also, dass es ein bisschen länger dauert, war eh absehbar. Aber dann irgendwann war es schon sehr lang. Und ja, das ist genauso, das ist eine Warteposition. Nur was da interessant war, da war die Stadt total friedlich. Da waren auch wenig Menschen in den Straßen. Man hat nicht viel mitbekommen, dass hier gerade was Außergewöhnliches passiert. Es war wirklich so ein Gefühl, das ganze Land starrt auf Bildschirme und wartet darauf, dass es ein Ergebnis gibt.
Und als das Ergebnis dann da war?
Da war ich in der Mall in Washington. Das ist zu Fuß 5 Minuten vom Weißen Haus entfernt ungefähr. Und dann ist das Ergebnis gekommen, dann bin ich da gleich rübergelaufen und ich war dann früh dort, da waren noch relativ wenige Menschen. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag verbracht vor dem Weißen Haus und es war eine ganz, ganz beeindruckende Szene, weil da sind dann minütlich mehr Menschen angekommen. Natürlich, das ist in Washington D.C., Washington ist sehr demokratisch, die waren alle Biden-Fans und die haben natürlich gefeiert. Die waren total froh und es war eine beeindruckende Szene, weil es so also auf eindrucksvolle Art fröhlich war. Das war jetzt nicht nur, wir gratulieren einander zum Wahlsieg, sondern für diese Menschen hatte man das Gefühl, es ist eine Befreiung, die sie feiern. Und da waren auch Menschen dabei, wo man gemerkt hat, daran, wie aufgelöst sie waren, viele haben auch geweint, dass es um mehr geht als nur, das ist jetzt ein Präsident, den wir nicht mochten, der ist weg. Sondern man hatte schon den Eindruck, und auch wenn man mit ihnen gesprochen hat, es geht um ihr Leben jeweils. Jetzt nicht um Leben oder Tod unbedingt, aber um Politik, die ihr Leben betrifft. Und sie haben das Gefühl, sie hatten jetzt 4 schwere Jahre hinter sich und jetzt könnte es besser werden. Also ein echtes, bei diesen beiden Anhängern ein echtes Gefühl von Hoffnung, und von Aufbruch an diesem Nachmittag, das schon berührend war auf jeden Fall in der Situation.
Ich schaue jetzt nur ganz kurz auf meine Unterlagen. Ja, das ist noch eine gute Frage. Hast du während deinem Roadtrip einen Unterschied zwischen jüngeren und älteren Amerikanern bemerkt? Oder beziehungsweise lassen sich die überhaupt irgendwie einordnen? Gibt es überhaupt wirklich so etwas, wo man sagt, okay, gut, der ist sicher Republikaner, der ist sicher Demokrat, beziehungsweise in den Ansichten?
Ich tue mich jetzt ganz schwer, es nach Alter auseinander zu dividieren, weil das ja alles anekdotisch ist. Und dann können wir einen jungen Biden-Anhänger treffen und aber keinen jungen Trump-Anhänger oder so. So, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben beides getroffen. Und ich glaube, es gibt auch viele junge Trump-Anhänger. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt im Wahlergebnis ausgegangen ist, ob es da schon Daten gibt, wonach irgendwie eine Mehrheit demokratisch wählt oder eine Mehrheit republikanisch, das weiß ich gar nicht.
Ja, also ich glaube, tendenziell alte weiße Männer stärker republikanisch, aber das ist, glaube ich, das Hauptding. Okay, beziehungsweise also nach Hautfarbe ist es recht klar.
Ja, und nach Bildung. Also nach Bildung die großen Dinge, die wir jetzt in der Nachbetrachtung klar geworden sind bei dieser Wahl, sind die Spaltung Stadt-Land. Die Städte sind fast alle schwer demokratisch und am Land viel republikanischer. Das haben wir auch gemerkt im Roadtrip, weil wir ja in ländlichen und städtischen Gebieten waren. Und sobald du aus den Städten rausfährst, auch aus den Vorstädten rausfährst, Trump-Schild, 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 Trump-Schild. Und in den Städten viel demokratischer. Und die zweite Spaltung ist eben nach Bildung, je höher gebildet, desto demokratischer.
Und beides trägt ja auch irgendwie ein bisschen dazu bei, dass Biden so spät unter Anführungszeichen erst die Wahl gewonnen hat, weil eben erstens Städte länger zum Auszählen brauchen, weil sie einfach mehr Stimmen haben und zweitens gebildete Menschen häufiger, oder halt Menschen mit höherem Bildungsabschluss häufiger per Briefwahl wählen, was wieder ein Grund ist, warum die Stimmen teilweise so spät für Biden eingekommen sind.
Genau. Ja, was man ja auch noch sagen muss, ist, die Wahlbeteiligung war ja sehr hoch. Und das haben wir auch im Vorfeld schon gesehen, wie viele Menschen in den Tagen vor dem Wahltag schon wählen gegangen sind und da im Regen gestanden sind, stundenlang, um wählen zu gehen, auch am Tag vor der Wahl zum Beispiel. Das heißt, der Andrang war riesig und das hat natürlich in den Städten auch dazu geführt, dass der bürokratische Aufwand groß wurde und so viele Wahlkarten. Deswegen hat es auch länger gedauert.
Gut, ich schaue jetzt noch einmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Voll, das, du hast gerade gesagt, man hat diesen Andrang schon gespürt. Hat man allgemein sozusagen im Vorfeld der Wahl gespürt, dass es so eine Rekordwahl wird, dass es wirklich die Wahl mit der größten Wahlbeteiligung wird?
Ja, schon. Also das hat sich schon abgezeichnet. Man hat es an den Wahllokalen halt am deutlichsten gesehen, weil da, die hast du von der Autobahn runtergesehen. Teilweise sind wir an Wahllokalen vorbeigefahren, wo ewig lange Schlangen waren. Wo man sich denkt, ich würde mich da nicht, also da müsste ich schon sehr motiviert sein, genau heute wählen zu gehen, dass ich mich da jetzt anstelle. Aber die sind dort gestanden. Die Gründe dafür sind auch interessant. Die Gründe sind einerseits die Pandemie, da gab es natürlich Sicherheitsvorschriften. Deswegen sind viele auch früher wählen gegangen und wollten nicht am Wahltag gehen. Teilweise gibt es zu wenig Wahllokale und das gibt es in manchen Bundesstaaten auch systematisch, nämlich weil es in gewissen Bereichen zu wenig Wahllokale gibt, weil man nicht will, dass Leute wählen gehen. Das gibt es politisch gesteuert auch. Und ein weiterer Grund ist, man wählt ja nicht nur den Präsidenten in den USA, sondern das ist ein langer Stimmzettel, wo dann Senatoren, Abgeordnete, alles Mögliche gewählt werden. Und deswegen dauert der Prozess des Wählens auch ein bisschen länger und so entstehen auch diese langen Schlangen. Also das jedenfalls, und man hatte schon das Gefühl, man konnte jetzt nirgends hingehen, ohne dass die Wahl ein Thema war. Das war schon universell präsent.
Mhm. Gut, dann allerletzte Frage. Was ist so der große Punkt, den du für dich von diesem Roadtrip mitnimmst?
Es ist ein großes Land. Es ist ein großes Land und man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Sätze beginnt mit den Worten "die Amerikaner". Weil die Amerikaner sind Millionen unterschiedliche Menschen aus Millionen unterschiedlichen Gebieten mit Millionen unterschiedlichen Einstellungen. Und die Pauschalisierung macht es schwierig. Wenn man mit ihnen spricht, merkt man, ganz oft ist Politik auch ein Individuum mit einem Einzelschicksal, dem in seinem Leben irgendwas passiert ist und deswegen wählt er jetzt so oder so. Der vielleicht ein Unternehmen hat und deswegen wählt er vielleicht Trump, weil er glaubt, das bringt ihm steuerlich was. Oder es ist, was auch immer passieren könnte, eine Familie. Und die sind alle Biden-Anhänger aus unterschiedlichen Gründen. Das heißt, je mehr man mit den einzelnen Menschen spricht, desto mehr denkt man sich, die Pauschalisierung ist unzulässig. Man muss immer die unterschiedlichen Menschen anschauen und man beginnt dann auch besser zu verstehen, warum manche Menschen Trump wählen und Biden wählen. Es ist nie so einfach, wie man glaubt. Es ist immer komplizierter, aber auch interessanter.
Perfektes Schlusswort. Danke sehr.
Sehr gerne.
Das war also Patrick Swanson. Danke nochmal an dich, Max, dass du das Interview mit ihm alleine gemacht hast. Ich wäre als potenzieller Infizierter wahrscheinlich eh nicht reingekommen bei euch.
Na, wärst du nicht. Also die Räume im ORF sind abgezählt und wir waren zu zweit schon am Limit in unserem Kammerl. Aber ich habe dich natürlich vermisst.
Oh. Aber ja, wir machen ja den Kompromiss, dass wir die Folgen über Zoom aufnehmen. Da leidet wegen der Qualität meines Laptop-Mikrofons halt die Tonqualität. Die wird halt zum Glück durch meine intellektuellen Qualitäten ausgeglichen, also alles gut.
Ja, okay, ich glaube, wir haben jetzt alle genug gehört.
Jo, sehe ich auch so. Also wir wünschen jedenfalls unseren österreichischen Hörerinnen und Hörern einen sanften Übergang in den harten Lockdown.
Ja, genau. Und wir werden versuchen, die Lockdown-Tristesse ein bisschen aufzulockern und weitere Episoden zu veröffentlichen.
Ja, um ehrlich zu sein, haben wir halt jetzt noch keine konkreten Ideen, aber die kommen sicher, während wir eingesperrt sind.
Ja, wir haben ja genug Zeit zum Nachdenken.
Und hier zum Nachhören unserer alten Folgen.
Das ist ein super Schlusswort. Schönen Sonntag an alle und passt auf euch auf.